Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo und herzlich willkommen
zu Stories, dem Podcast.
Aus dem kleinsten Aufnahmestudio Hamburgs.
Das stimmt.
Und am Mikro heute Katja Schneider
und Sarah O'Connor.
Und wie immer geht es los bei uns mit einem Gedicht. Und es heißt Überraschung, der Oktober.
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Fröstelnd geht die Zeit spazieren. Was vorüberschien, beginnt. Chrysanthemen blühen und frieren. Fröstelnd geht die Zeit spazieren. Und du folgst ihr wie ein Kind. Erich Kästner hat es geschrieben. Das war die erste Strophe von 5. Ich werde aber jetzt nicht weiterlesen. Kann man sich aber nochmal angucken. Die sind alle wirklich sehr schön. Aber wir machen jetzt lieber erst mal mit Büchern weiter, oder?
Ja, unbedingt. Und frisch zum Oktober folgt das Buch des Monats, das wir jeden Monat küren. Und wir freuen uns sehr, dass es ein Buch geworden ist, das wir beide gleichermaßen fantastisch finden.
Oh, da sagst du was, Katja. Das ist unser Must-Read des Monats Oktober. Es ist ganz frisch erschienen in der wunderbaren Edition Nautilus, einem großartigen Independent-Verlag hier in Hamburg. Und es heißt Viper's Dream und geschrieben hat es Jake Lamar. Und Katja, wir sind ja auch beide großer Fan des Vorgängers,
ja,
welcher ebenfalls in der Edition Nautilus erschienen ist.
Und ebenfalls von Robert Prack übersetzt wurde.
Gott oh ja, gut, Dank, dass du daran denkst. Das ist wirklich, das macht er ganz, ganz hervorragend. Und wir hatten ja das große Glück, den Autor Jake Lamar plus den Übersetzer und auch Autoren Robert Brack live zu sehen.
Ja, es war wundervoll.
Und, oder?
Ja, und es gibt eine neue Chance.
Mhm.
Er wird ja nochmal auftreten in Hamburg mit seinem neuen Buch, begleitet oder untermalt von Jazz. Musik, passend zum Roman.
Richtig. Und wieder an seiner Seite Robert Brack. Das Ganze am 15. Oktober in der Jazz Hall. Und ja, einfach mal schauen, ob es noch Karten gibt. Ne?
Ja,
also wir haben schon eine.
Das ist das Wichtigste.
Genau, danke Nautilus.
Das hätten wir ja mal prüfen können. Also falls Sie Lust und Zeit haben, 19.30 Uhr am Samstag, der 18. Oktober, geht es los.
Und es wird ganz, ganz, ganz toll.
Ja.
Das Buch ist nämlich auch so toll. Also worum geht es? Wir lernen den Protagonisten Clyde Morton Anfang der 60er Jahre in New York kennen. Da sitzt er in einer Wohnung und kontempliert. Er hat gerade seinen dritten Mord begangen und den bereut er zutiefst. Und ausgehend davon dürfen wir in Rückblicken seine Geschichte lesen, wie es zu diesem dritten Mord gekommen ist, den er zutiefst bereut. Und das fängt nämlich 30 Jahre früher an, in den 30er Jahren, als Clyde Morton als junger Mensch, ich glaube 19 ist er.
Ja, ganz frisch.
Ganz frisch, jung. Genau.
Ganz frisch.
Ganz frisch, ja.
Ganz jung, ja.
Noch grün hinter den Ohren. Nach New York kommt, weil sein Großvater ihm den Floh ins Ohr gesetzt hat, er könnte wunderbar Trompete spielen. Und dann hat er so ein Vorspielen in einer Jazzbar. Und der Mann, der da hinter dieser Bar arbeitet und der ihm quasi zuhört, der lässt ihn gar nicht so lange spielen und sagt ihm dann recht deutlich und auch unsanft, dass er absolut kein Talent hat.
So ein schrecklicher Moment.
Total. Und ja, Clyde sieht erstmal, glaube ich, seine Fälle davon schwimmen, weil einen anderen Plan hat er wirklich überhaupt nicht. Und er wird dann mit aufs Dach genommen, dieses Jazzclubs, wo er das allererste Mal in den Genuss von Cannabis kommt.
Ja, ein Erweckungsmoment.
Ein Erweckungsmoment, ja, ganz genau. Und das ist tatsächlich auch, es eröffnet ihm quasi eine ganze Welt, weil Clyde wird nämlich nicht Jazz-Trompeter, sondern Dealer. Cannabis-Dealer.
Mensch. Schöne Alternative.
Total. Und im Zuge dieser Ausbildung, in Anführungszeichen, und seinem Einstieg ins Business, kriegt er irgendwann den Beinamen Viper. Also er heißt Clyde Viper Morton. Und er macht sich in diesem Business. Er lernt wirklich alle möglichen Leute kennen, kennt jeden Kniff, kennt alle Jazzer. Also was für Namen in diesem Buch, mit was für Namen jongliert wird, das ist wirklich ganz wunderbar. Also wirklich die Großen dabei. Und er lernt eine Frau kennen, die ihm aber ehrlicherweise auch irgendwie so ein bisschen zum Verhängnis wird.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen sehr. Und das ist einfach wunderbar erzählt. Also wir haben so eine ganz, finde ich, geniale Mischung aus, ja, das ist ja ein bisschen wie so eine Autofiktion ja auch, gemischt mit einem Krimi, wobei der Mörder eben auch der Erzähler ist, was ich total großartig finde.
Ja, das stimmt.
Diesen Kniff. Und natürlich möchte man wissen, was es denn jetzt mit diesem dritten Mord auf sich hat. Warum bereut er den? Und warum flieht er nicht, wo er es noch kann? Warum sitzt er da seelenruhig und lässt sein Leben Revue passieren? Als hätte er nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und das werden wir natürlich nicht aufklären. Aber so viel noch sei dazu gesagt, das ist wirklich ein Buch, was man unbedingt auch in die Hand nehmen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt Jazzmusik-Fan ist. Oder auch die Größen des Jazz, von denen noch nichts unbedingt gehört hat. Das macht überhaupt nichts, würde ich sagen, oder?
Nee, gar nicht. Und es ist auch ein sehr stimmungsvolles Bild vom New York der 30er bis zu den 60ern.
Absolut ein großartiges Zeitporträt, wo es eben auch natürlich um die Veränderung in der Stadt geht, ne? Also ganzen Menschen, die sozial schwache Familien, die da irgendwie rausgeschmissen werden nach und nach und es wird immer schicker und die Leute kennen ihr Viertel irgendwie gar nicht mehr. Also wie heißt denn dieses Wort, Mensch, wenn ich
Gentrifizierung.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich beschreibe das hier so umständlich. Also es kommt wirklich einiges auch an gesellschaftsrelevanten Themen und Kritik dazu. Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, jetzt haben wir es wirklich richtig gut angepriesen, oder?
Ich finde schon, dass ich schon gelesen hätte. Bin ich jetzt auf dem Weg zur Buchhandlung.
Und genau das sage ich jetzt auch gleich zu dem, was du jetzt vorstellst.
Du hast ja noch gar nichts gehört.
Wenn ich es noch nicht gelesen hätte, ja, aber ich ahne schon was.
Es geht um das Buch Seemannslied von Ken Kesey. Seinen Namen, den Autorennamen kennen Sie vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ein Buch, das er geschrieben hat. Einer flog über das Kuckucksnest, verfilmt mit Jack Nicholson und ja ein absoluter US-amerikanischer Klassiker der Literatur. Und dieses Buch, Seemannslied, hat er im Jahr 2000 fertiggestellt und kurz darauf ist er leider verstorben. Also sein letzter großer Roman, groß auch im Sinne von dick, über 700 Seiten, aber die lohnen sich. Ich habe jede Seite geliebt und am Ende ist es mir wirklich schwer gefallen, besonders zwei Protagonistinnen wieder von mir weggehen zu lassen und zu denken, Mensch, wie geht wohl deren Leben jetzt weiter?
Oh, das ist doch immer das Beste.
Ja, das ist einfach wundervoll. Und es spielt in einem kleinen verschnarchten Örtchen in Alaska, in einem Küstenörtchen. Und da ist die Welt ja eigentlich noch in Ordnung, umwelttechnisch gesehen. Und das ist so bis zu dem Zeitpunkt, als auf einmal ein Filmteam aufkreuzt, voll mit skurrilen Persönlichkeiten, die die wunderbare Szenerie auf einen Filmstreifen bannen wollen. Und da werden Kulissen aufgebaut und allerlei Bohai gemacht. Und es geht natürlich um viel mehr als nur diesen Film zu drehen. Man ahnt das so ein bisschen so wie die schöne Fassade, dass eigentlich alles so ein bisschen im Abgrund befasst ist, dem Untergang geweiht ist, das wollte ich sagen. Und manchmal denkt man ja, wenn man ein Buch liest, was so 20 Jahre alt ist oder noch älter und so ganz aktuell daherkommt, Umweltkatastrophen, Rassismus und dergleichen mehr, dass man denkt, Mensch, was für eine Weitsicht. Und andererseits denke ich aber, naja, vielleicht gab es diese Themen einfach schon immer und wir werden nicht klüger. Mhm. Dass diese apokalyptischen Gedanken offenbar uns schon sehr lange umtreiben. Und im Mittelpunkt des Buches stehen vor allem zwei Protagonisten. Ich sprach ja schon von einem schillernden Filmteam, aber auch die Protagonisten, die in diesem kleinen Örtchen wohnen, sind nicht weniger besonders. Und es ist einmal Ike, der wird beschrieben als eine Art griechische Gottheit im Aussehen, aber tief vor Melancholie zerfressen. Und er hat sich in diesen kleinen Ort zurückgezogen, um von der Vergangenheit loszukommen und vor allem auch nicht mehr behelligt zu werden. Und die andere Person ist Alice, ebenfalls sehr gebeutelt vom Leben, aber sehr, ja, man würde sehr altmodisch sagen, eine kratzbürstige Persönlichkeit. Kalt und man denkt erst, oh, diese beiden, die können ja echt gar nicht miteinander. Aber so nach und nach merkt man, dass es da ein zartes Annähern gibt. Und ja, rund um diesen Ort gibt es nun die unglaublichsten Geschehnisse. Dass zum Beispiel, da gibt es so einen örtlichen, ja, so einen Clan-Chef, könnte man fast sagen, der wird auf einmal entführt und muss aus den Händen einer Sekte befreit werden. Da gibt es eine abenteuerliche Reise und dergleichen mehr. Und alles, denkt man, das kann doch nicht in einem Menschenleben passieren. Aber alles fügt sich irgendwie da harmonisch so ein. Und ich habe dem ganzen Geschehen wirklich begeistert gefolgt. Und beim Lesen dachte ich, es ist so ein bisschen wie Ulysses, aber in lesbar. Wow. Also bei Ulysses, ich kann zumindest sagen, dass ich es probiert habe, zweimal, ungefähr bis Seite 150 gekommen.
Oh, immerhin.
Dass dann diese Bewusstseinsströme einsetzen und man denkt so, was, ich kann gar nicht folgen. Und ja, auch hier geht es wild zu im Seemannslied, aber es macht einfach riesen Freude und nach die ganzen Schichten aufzublättern. Wer steht mit wem, wie in Verhältnis, was ist da passiert? Und ja, ich finde, der Autor hat das wirklich meisterhaft gemacht und wirklich schafft es, Probleme anzusprechen, die auch heute noch von größter Dringlichkeit sind. Und was mich besonders gefreut hat, ist die fantastische Übersetzung, dass eine junge Frau einen alten Mann übersetzt, finde ich wirklich schön, dass es eben einfach geht. Also man denkt ja manchmal, oh, nur jemand, der sich so richtig reinversetzen kann in eine irgendwie so eine Erlebniswelt, der kann auch dann so einen Autor übersetzen. Aber das hat sie wirklich ganz toll gemacht. Belina Adam heißt die junge Übersetzerin. Und erschienen ist das Buch im März Verlag. Und ich finde diesen Verlag, der ist ja auch wirklich schon viele Jahrzehnte alt.
Absolut, 68.
68 gegründet.
Ja, genau.
Den sollte man wirklich immer wieder, finde ich, mal im Auge haben.
Ja.
Der ist immer wieder für eine Perle gut. Und eine besondere Perle hast ja auch du aus dem März Verlag.
Absolut, wie es der Zufall so will, ohne dass wir uns abgesprochen hätten.
Auf keinen Fall.
Haben wir zwei Bücher aus dem wunderbaren März Verlag im Gepäck heute. Ich hatte noch eine Frage zu dem Seemannslied. Was würdest du sagen, was für ein Ton das geschrieben ist? Also ich würde jetzt mal vermuten, es ist nicht gerade poetisch geschrieben. Oder doch? Oder auch?
Auch, ja. Interessanterweise hat es auch so poetische Abschnitte. Es ist auf jeden Fall wie seine Protagonisten.
Ja.
Es ist wild und ein bisschen schrullig und ja, auch ein bisschen derb. Da muss man manchmal vielleicht, wenn man das nicht ganz so gerne mag, ein bisschen drüber lesen. Aber es passt so sehr. Also der Ton passt einfach fantastisch zu dem, was passiert. Aber es ist auch immer wieder Platz für leise Töne. Also es ist nicht die ganze Zeit überdreht und laut, sondern ja, auch sehr melancholisch dabei.
Okay, also jetzt hast du mich komplett überzeugt
das
davon.
Freut mich.
Ja, vielen Dank. Du kriegst dann auch welche von mir.
Wie viel sind es denn bei dir?
Ich glaube, es sind, also mit allem drum und dran, sind es etwas über 900.
Aber es ist ja auch eine gewichtige Geschichte, die du da präsentierst.
Absolut, es ist nichts weniger als eine Geschichte des amerikanischen Volkes von Howard Zinn geschrieben. Und jetzt eben kürzlich im März Verlag erschienen. Das Ganze ist im Original, also auf Englisch, bereits 1980 erschienen. Und dieses Buch hat seit seinem Erscheinen für sehr viel Aufruhr gesorgt. Es wurde auch mal eine Petition gestartet von HistorikerInnen in den USA, das Buch zu verbieten. Und
hat es jemals geklappt?
Das hat nicht geklappt, aber es ist wohl so, dass das Buch grob gesagt in der einen Hälfte der USA verboten ist und in der anderen Hälfte steht es auf dem Lehrplan in den Schulen.
Ach, Wahnsinn.
Total. Und es hat auch einen besonderen Grund, warum das quasi so für so viel Aufruhr gesorgt hat und so polarisiert. Es ist nämlich eine andere Geschichte des amerikanischen Volkes. Und mit dem amerikanischen Volk sind vor allen Dingen auch die Menschen gemeint, die ehrlicherweise in sonstigen Geschichtsschreibungen eher ausgeklammert worden sind. Also Howard Zinn beschreibt eine Bottom-up-History, also eine Geschichte von unten, aus der Sicht der Entrechteten. Und so geht es dann auch mit Kolumbus los, aber nicht aus der Sicht von Kolumbus, sondern aus der Sicht von dem Volk der Arawaken, die auf einer der Antillen gelebt haben und die in weiter Ferne ein Schiff auf sich zukommen sehen. Und das ist eben Kolumbus' Schiff. Und sie freuen sich, sind neugierig und aufgeregt und bieten den Menschen, die da auf diesen Gefährten ankommen, Geschenke an. Und die stellen ziemlich schnell fest, dass die Arawaken Goldschmuck tragen. Und das ist dann auch der Anfang des Untergangs dieses Volkes.
Wie schrecklich.
Ja, total. Und im Prinzip ist es so, also es wurden viele Bücher auch über Christopher Columbus zum Beispiel geschrieben, aber wirklich immer eher aus so einer heroischen Sicht heraus, diese Entdeckersicht. Und es musste alles genau so laufen, damit auch alles Weitere, was dann passiert ist, passieren konnte. Aber es gab einfach dadurch den ersten Genozid. Mhm. Und damit geht es eben los. Und das ist unglaublich eindringlich und beeindruckend. Also Howard Zinn, der versucht gar nicht, objektiv zu sein und zu schreiben. Der schreibt wirklich auch immer aus seiner Sicht und aus seiner Meinung heraus. Was ich wirklich ganz, ganz faszinierend finde, denn der Autor selber ist auch eine sehr interessante Figur. Also der ist auch Philosoph und Autor und Menschenrechtler, hat sich immer ganz stark für den Frieden eingesetzt und hat zum Beispiel, war an der Universität, wo schwarze Frauen unterrichtet worden sind und hat sich dann quasi mit ihnen verbündet und ist dadurch dann zum Beispiel auch von der Universität geflogen.
Hm. Aber er ist kein Afroamerikaner.
Ist er nicht, nein, genau. Er stammt aus einer armen jüdischen Familie. Und er geht also weiter, Kapitel für Kapitel. Und ich möchte jetzt gar nicht so tun, als hätte ich das alles schon gelesen. ich bin jetzt ungefähr bei Kapitel 10, Kapitel 9 war Sklaverei ohne Unterwerfung und Emanzipation ohne Freiheit. Und jetzt kommt Kapitel 10, der andere Bürgerkrieg. Und so geht es weiter bis in die Clinton-Ära.
Ach, so weit. Mhm.
Genau. Und es ist wirklich wahnsinnig spannend. Unfassbar erhellend. Also das ist für mich wirklich eine... Zum einen eine Offenbarung tatsächlich, weil ich auch daran erinnert werde, wie wenig ich eigentlich weiß um das Ganze.
Ja, vor allem auch aus der Sicht der Sieger.
Absolut.
Ich weiß noch, Kolumbus als Kind dachte ich immer, oh toll, dass der
ganz genau
sich auf den Weg gemacht hat. Das war ja für alle ganz klasse.
Absolut, das war für alle ganz klasse, ganz genau. Und er erzählt wirklich aus der Sicht der Indigenen, der Afroamerikaner, der Arbeiter, der Armen, der Frauen. Also auch wirklich alles Menschen, die keine Lobby haben. Mhm. Auch ein ganz, ganz interessantes Kapitel über Frauen, die sich emanzipiert haben und einfach auch wirklich, wie diese Verfassung zustande gekommen ist, wie auch dieses Wahlrecht zustande gekommen ist, was ja einfach immer noch greift und was einfach so alt ist und einfach auch so gestaltet wurde, um ganz klar Gruppen auszuklammern von vornherein. Und das zum Beispiel sind Mechanismen, die immer noch greifen. Das finde ich einfach so unglaublich und unsäglich. Ja. Ich meine, das wissen wir auch vorher. Da müssen wir jetzt kein 800 Seiten starkes Buch lesen. Aber es kommt wirklich sehr, sehr viel drin vor. In den Kapiteln, die ich bisher gelesen habe, was ich wirklich überhaupt nicht wusste und was gerade in unserer heutigen Zeit, einmal das Telefon, wir hoffen, dass unsere Kollegen oder unsere Kollegen schnell rangehen. Ja, sehr schön, danke. Gerade in der heutigen Zeit und auch im Hinblick auf das, was in den USA passiert, finde ich das nochmal umso wichtiger. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, diesen wunderbaren Backstein, den kann man ganz hervorragend unter den Weihnachtsbaum legen. Der macht sich doch richtig gut.
Ja, total. Und es ist ein Buch für ein ganzes Jahr. Du liest es in Häppchen.
Ich lese es in Häppchen. Ich lese dann immer auch noch einen Roman parallel. Mhm. Und bin ganz, ganz zufrieden damit.
Ja, also manchmal denkt man ja auch, oh, ich würde es so gerne lesen, aber wann?
Richtig.
Ja, man muss es nicht auf einmal
überhaupt erzählen. Nicht. Überhaupt nicht. Du kannst einfach auch einfach ein Kapitel lesen, es dann zuklappen und irgendwann wieder aufmachen. Es ist ein Buch, ich glaube, es ist ein Buch, was man gern da haben möchte, einfach um es immer wieder zur Hand zu nehmen und nachzulesen und nachzuschlagen. Und auch wieder einmal zu verstehen, dass Geschichte nicht in Stein gemeißelt ist.
Ja, das stimmt. So,
das war der Backstein. Die Überleitung in Stein gemeißelt.
Zu einem schmalen Werk.
Oh, sehr gut.
Das ist dann für zwischendurch, wenn man vom Backstein ein wenig Pause braucht. Es sind nur 139 Seiten, aber die haben mich restlos überzeugt. Es ist ein Debütroman einer jungen, in Russland geborenen Aserbaidschanin, die 2024, möchte ich sagen, gezwungen wurde, das Land zu verlassen. Und sie lebt seitdem in Hamburg. Also es wird in der Kurzbeschreibung ihres Lebens nicht gesagt, warum sie das Land verlassen musste, aber die Vermutungen liegen nah. Ja, wie gesagt, jetzt lebt sie in Hamburg und das Buch ist aus dem Russischen übersetzt worden und wunderschön. Es ist ein Buch, beim Lesen dachte ich zwischendurch, eigentlich müsste ich total deprimiert sein durch das, was da beschrieben wird. Aber mir ging es gar nicht so. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Also es geht um den weiblichen Körper und Frauen und ihr Körper können ja eigentlich nur verlieren. Sie werden immer bewertet und eingeordnet, zu dick, zu dünn, zu viel geschminkt, zu wenig, zu alt, zu jung. Genau richtig findet nicht statt. Und so geht es auch der jungen Frau, die hier beschrieben wird, die auch Jegana heißt, wie die Autorin selbst. Und es gibt einfach feste Regeln in der Familie, aber auch bei den Aserbaidschanern, man darf sich zum Beispiel die Augenbrauen erst zupfen, wenn man verheiratet ist. Die Haare dürfen erst nur geschnitten werden, wenn das Familienoberhaupt dazu stimmt. Und ja, auch sonst, Frauen müssen sich fügen. In Familien, in der Ehe, eine Scheidung findet praktisch nicht statt. Man muss sich dem Schicksal, muss man sich aussetzen. Da kann man nicht gegen ankämpfen. Und so auch in der Familie der jungen Frau. Sie hat noch eine Schwester und der Vater ist Alkoholiker. Und wenn er getrunken hat, dann wird er zu einem Derwisch, der mit den Händen gegen die Frauen vorgeht und auch Geschirr schmeißt. Und sie sind immer alle ganz auf Zehenspitzen, wenn er dann endlich schläft und endlich Frieden herrscht. Und der Körper der von Jegana fängt irgendwann an, nicht mehr mitzumachen. Der funktioniert nicht, wie er soll. Sie hat auf einmal Lähmungserscheinungen, Muskelkontraktion unkontrollierte und sie wird von Arzt zu Arzt geschickt. Sie landet im Krankenhaus und ja, dann wird, jetzt fällt mir leider nicht ein, wie die Krankheit genau heißt, aber die Muskeln, die ziehen sich immer weiter zusammen und irgendwann wird sie sich nicht mehr bewegen können. Und sie hofft auf eine Operation, dass etwas eingesetzt wird, ein kleiner Apparat, der diese Kontraktion unter Kontrolle bringt. Und warum ist das nicht deprimierend, dieses Buch? Weil sie immer wieder aufzeigt, dass es auch Momente gibt der Selbstermächtigung. Mhm. Sie sagt sich irgendwann nach dieser Operation, ich hätte mir jetzt einfach die Haare schneiden lassen. Sie macht das einfach. Da lässt sie sich nicht von abbringen. Und für ihre Familie ist sie eigentlich so ein hoffnungsloser Fall, dadurch, dass sie ja so ein Krüppel, so wird sie angesehen, ist, wird sie nicht verheiratet werden, was ja eigentlich das Schlimmste ist. Männer dürfen so lange wie möchten eigentlich auch zu Hause leben, aber Frauen müssen in die Welt hinaus. Sie müssen verheiratet werden mit einer guten Mitgift, damit sie einen Wert haben. Und sie berichtet auch von ihren MitschülerInnen, die sich mit Pinzette und einem kleinen Spiegel ausstaffieren und auf dem Schulklo dann ihre Augenbrauen zupfen.
Ja.
Also trotz dieser Regeln gibt es dann eben diese wunderschönen kleinen Momente, auch wenn sie eigentlich wirklich nur sehr klein sind. Es sind ein paar ausgerupfte Haare. Aber das scheint ja wirklich die ganze Welt zu sein, sich einen Wert für sich selber auch zu verschaffen, Eigenermächtigung. Und es hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, dieses Buch. Und ich hoffe sehr, dass da demnächst noch mal etwas Neues kommt, egal ob dick oder dünn. Ich freue mich da sehr drauf.
Sieht wunderschön aus. Also das Cover ist wirklich traumhaft schön, finde ich.
Ja, es ist sehr gelungen. Eine Frau in einem geblümten Outfit und hinter ihr eine Tapete, die konträr geblümt ist. Das ist ein Türkiston im Czolnay Verlag erschienen.
Das klingt ganz wunderbar, Katja.
Ja, es ist auch wirklich ein besonderes, schönes Buch. Ein kleiner Blick auch in die aserbaidschanische Leben, also wie viele Länder es gibt, über die man einfach gar nichts weiß.
Absolut, was für ein Glück wir haben, dass wir darüber lesen dürfen, ne?
Da sagst du was, ja, kleine Reisen.
Ja, absolut. Ja, kleine Reisen.
Ist das eine gelungene Überleitung?
Ja, doch, das passt ganz gut in die Vergangenheit. Eine Reise in die Vergangenheit. Und zwar kommt jetzt ein Buch, was es noch nicht auf Deutsch gibt, also ganz nach dem Motto Be the first to read it, liegt nur auf Englisch vor. Und zwar heißt es The Wilds von Louise Byard. Und The Wilds bezieht sich tatsächlich auf Oscar. Aber nicht nur auf ihn, sondern auch auf seine Frau Constance. Oder besser gesagt hauptsächlich auf seine Frau Constance und auf seine oder ihre zwei Söhne. Über die man tatsächlich längst nicht so viel weiß wie natürlich über den lieben Oscar Wilde und dieses ja doch auch sehr kurze und tragische Leben. Darüber weiß man natürlich schon einiges, nicht nur, dass es da viel Literatur drüber gibt, sondern auch Biografien natürlich. Und aber ich tatsächlich wusste nichts über Constance zum Beispiel.
Das erste Mal, dass ich von ihr höre.
Ja, und sie ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frau auch gewesen. Also eine sehr emanzipierte Frau auch für die Zeit. Also das Ganze setzt ein 1892. Und Constance hatte schon ganz früh keinen Bock mehr auf Korsett zum Beispiel und auch einfach keins getragen. Und hat sich wirklich viel für Frauenrechte und Gleichberechtigung eingesetzt. Und wir erleben dieses Ehepaar mit ihren zwei Söhnen, als sie einen kleinen Urlaub machen in einem abgelegenen Haus auf dem Land in England, direkt so am Meer gelegen. Und Constance ist eigentlich genervt, weil Oscar ihr ankündigt, dass in zwei Tagen ein Bekannter von ihm anreisen wird. Und das war so nicht besprochen. Und dieser Bekannter ist Bosie. Das ist sein Spitzname. Er heißt eigentlich Lord Alfred Douglas. Und die Affäre von Oscar oder eine Affäre Oscars. Und im Prinzip sind wir kurz davor in dieser Situation, in der wir das Buch beginnen, der Enthüllung von Oscars Affäre. Also Constance ist wirklich alles andere als dumm und kriegt sehr wohl mit, dass was vor sich geht. Und sie stellt ihn auch zur Rede. Und dann geht quasi diese Trennung los. Das konnte man natürlich auch schon drüber lesen. Und sie geht mit ihren Söhnen nach Italien und Oscar muss leider ins Gefängnis für 2 Jahre. Und dieses Gefängnis ist gar nicht gut zu ihm. Und beim Lesen hatte ich tatsächlich anfangs ein paar Probleme, weil ich irgendwie dachte, Mensch, Warum schreibt man über Menschen, die es gegeben hat, die es nicht mehr gibt? Also was, warum? Warum eigentlich? Was soll das? Einfach nur damit man, weil dieser Stoff nun mal da ist. Also das denke ich mir manchmal bei so, Romanbiografien kann man das ja nennen.
Ja.
Und ich musste mich erstmal so ein bisschen lösen und dazu kommen, dass das komplett Eigenständiges ist. Weil es ist ja Fiktion. Er hat keine Biografie geschrieben über die Wiles. Er hat sich überlegt, wie hätte Constance sein können? Wie hätte sie in dieser Situation, in der sie nun mal war und von der wir eben auch wissen, wie hätte sie vielleicht reagiert? Auch dadurch, dass sie eine sehr emanzipierte Frau war. Hat sie dann diese Rolle der verlassenen und betrogenen Ehefrau, hat sie die wirklich angenommen oder könnte es vielleicht auch ganz anders gewesen sein, vielleicht auch was in die Öffentlichkeit nie vorgedrungen ist. Und das macht er ganz, ganz toll. Es gibt begnadete Dialoge in diesem Buch. Also ich musste wirklich lachen und weinen. Die sind so gut. Ich habe natürlich auch einige Rezensionen auf Englisch gelesen und dann steht da auch öfter, dass Oscar Wilde selber also völlig stunned wäre, ob dieser wunderbaren Dialoge und der Wendungen in diesem Buch. Also offenbar ist dieses Buch eines Oscar Wilde würdig. Das kann ich jetzt oder möchte ich mir auch gar nicht anmaßen zu beurteilen. Ich habe dieses Buch äußerst ungern zugeschlagen.
Ja, nachdem du dich dann doch daran gewöhnt.
Total. Es ist mir wirklich noch eine gute Freundin geworden. Und ich möchte unbedingt mehr über Constance wissen.
Gibt es denn mehr zu erfahren?
Das gibt ein bisschen mehr noch zu erfahren. Das werde ich dann vielleicht auch noch mal bei einem nächsten Podcast hier enthüllen. Erst einmal ist es ein wunderschönes Buch für alle, die natürlich Oscar Wilde Fans sind, für alle, die die gerne eine gute Ehegeschichte lesen, eine spannende Ehegeschichte, Menschen, die aus Gründen zusammengekommen sind, die man vielleicht erst gar nicht so richtig versteht. Was hält einen aneinander? Was treibt einen auseinander? Wie viel Freiheit hat man zu geben? Was darf eingefordert werden? Und natürlich auch für alle, die einfach die gerne historische Fiktion lesen mit bekannten Persönlichkeiten. Funktioniert alles. Also ganz tolles Geschenk auch im Hinblick auf Weihnachten. Aber was rede ich? Für immer. Für jetzt und immer.
Schon alle Weihnachtssorgen.
Genau.
Beiseite geschafft.
Ach, da kommt ja noch eins, Mensch.
Ja, es kommt noch eins.
Was für eine schöne Überraschung.
Für den kleinen.
Oh ja.
Das ist ein Buch ab 12 Jahren. Und zwar ein Debütroman von einem Comiczeichner namens Flix. Den kennen Sie vielleicht. Mir war davon bekannt. Und erst dachte ich, oh, jetzt hat er noch ein Buch geschrieben. Hatte ich eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf. Und dann dachte ich, ja komm, ich guck mal rein. Und da bin ich ganz schön froh, dass ich das gemacht habe. Und es geht um den 12/5/6 alten jungen Mika, der unglaublich langweilige Sommerferien vor sich hat. Er wohnt eigentlich in einer Großstadt. Ich vermute, es ist Berlin. Und er muss jetzt raus aufs Platteland zu seiner Oma. Und oh, das findet er irgendwie schwierig, weil die nennt ihn immer Spätzchen. Das möchte er gar nicht. Kochen kann sie auch nicht. Also backen schon mal gar nicht. Die schafft es, einen Apfelkuchen zu backen, der außen verbrannt ist und innen roh.
Oh.
Sehr köstlich. Mhm. Und Internet funktioniert auch nicht. Also sein Smartphone kann er auch nicht benutzen. Also ja, das wären ganz besonders tolle Ferien. Aber ich finde, diese Großmutter ist eigentlich eine sehr interessante Person, die eben so da draußen ihr Ding macht. Und sie ist Physikerin. Und ja, eines Tages oder eines Abends besser gesagt, geht es ihr überhaupt nicht gut. Und leider ist die Telefonleitung tot und kann also keinen Einsatzwagen und keinen Rettungswagen rufen. Und vor dem Haus von der Oma steht ein altes Auto. Und Mika denkt, ja, wird schon klappen. Ich fahre jetzt einfach mal los mit diesem Auto. Und ja, irgendwie schafft er das tatsächlich und sind unterwegs und auf einmal kommen sie von der Fahrbahn ab und man denkt einfach, sie werden abdriften, vielleicht sich sogar überschlagen und auf einmal friert die Zeit ein und ein riesiger Wal, ein Luftschiff kommt vorbei und sagt, ja, wo soll es denn hingehen? Und Mika sagt, ja, in die Stadt, meine Oma, sie muss ins Krankenhaus und ja, das kostet aber auch was. Und bis die dann nur Münzen zusammen haben und erst soll er gar nicht mitkommen und aber Mika, das wird sich da nicht abschütteln lassen. Er will seine Oma nicht allein lassen und dann geht die Fahrt los, aber eben nicht ins nächstgelegene Krankenhaus, sondern vor die Tore einer Stadt. Dort werden sie abgeladen und sie werden hineinkommen nach Immerland. Eine ganz besondere Stadt. Sie ist wunderschön angelegt. Und ja, er wird tatsächlich eine Art Krankenhaus finden, seine Oma abgeben. Und es wird ihm gesagt, ja, es wird alles gut werden. Du kannst jetzt, du musst ein bisschen warten, du kannst dich draußen umschauen. Und das tut er auch. Und es fällt ihm ziemlich schnell auf, dass die Menschen dort sehr zufrieden zu sein scheinen. Und ja, niemand streitet miteinander. Es gibt auch viele verschiedene Affen, die sich da fast menschengleich bewegen. Teilweise können sie auch sprechen. Mhm. Und ja, das gefällt ihm doch schon sehr gut. Und in seinem, ja, man könnte fast schon sagen, in seinem alten Leben, irgendwie schüttet er das alles, was vorher war, ab, weil es jetzt in so einem ganz anderen Leben drin ist, war ja nicht besonders beliebt in der Schule. Er wurde gehänselt. Und im Krankenhaus wird er tatsächlich jemanden kennenlernen, eigentlich so der, könnte sagen, so der Oberarzt persönlich, der ihm Möglichkeiten offeriert, in einen Club einzutreten, einen Wissenschaftsclub. Und dort wird an einem Roboter gebastelt. Es gibt nämlich jedes Jahr einen Wettbewerb, wer den besten Roboter bastelt. Und das ist so richtig so ein Wettkampf, wo dann einige auch ausscheiden und es kann wirklich einfach nur der Beste kann gewinnen. Und das wird diese Gruppe auch tun, zu der Mika gehört. Und er erfährt das erste Mal Freundschaft, dass er gut ist in dem, was er macht. Und ja, er möchte gar nicht mehr zurück nach Hause zu seinen Eltern, zu den alten Problemen. Bis auf einmal, ja, da ist ja noch die Oma, die wird er wiedersehen. Aber die ist auf einmal ganz verwandelt. Die ist auf einmal eine junge Frau und sie sagt ihm, doch wir müssen hier weg. Das scheint nur alles so toll zu sein, aber hinter der Fassade sieht das alles ganz anders aus.
Oh.
Und ob das klappt, ob sie ihn überzeugen kann, dass sie da raus müssen, das will ich jetzt natürlich nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass es mir wirklich Riesenspaß gemacht hat. Es ist wirklich ein wunderbares Buch für junge Leute, ganz fantasievoll. Und es soll im nächsten Jahr auch noch einen zweiten Teil davon geben. Und ich muss wirklich mich entschuldigen bei Flix. Ich finde, er kann ganz fantastisch schreiben. Und er hat auch selber viele Illustrationen im Buch angefertigt. Also hat da auch doch sein Steckenpferd auch mit reiten lassen.
Toll. Und es sieht auch total schön aus, finde
ja,
ich. Richtig. Sehr gelungenes Cover.
Ja, total.
Ich würde auch in den Wahlballon einsteigen.
Würdest du?
Ja.
Okay. Vielleicht kommt er auch mal. Man muss einen Euro dabei haben.
Okay.
Kannst du nicht mitfahren.
Ach, schön. Das ist es, ne?
Ja, ein buntes Potpourri.
Ja.
Mit sehr interessanten Büchern, wie ich finde.
Finde ich auch. Und genau, wir melden uns wieder aus unserem kleinen Aufnahmestudio im November, am 2. November.
Das ist schon so bald. Mhm. Erstmal diese Folge geht am 5. Oktober online und wir bedanken uns schon jetzt sehr fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Uns hat es Spaß gemacht.
Sehr.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.